Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Im vergangenen Winter fehlte es in Deutschland an Fiebersäften für kranke Kinder. Kein Einzelfall, sagt auch Karl Lauterbach.
Seit 10 Jahren und länger wird in Regelmäßigkeit über Lieferengpässe bei den Arzneimitteln berichtet. Da wird mit Selbstverpflichtungen gearbeitet, aber die Lage ist über die Jahre hinweg schlechter geworden und nicht besser.
Der Bundesgesundheitsminister hat deshalb einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der gestern im Bundestag diskutiert wurde. Wir schauen heute, wie Fachleute aus der Wissenschaft diese Pläne sehen. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Doch zunächst ein anderes Thema. Vor gut einem Jahr, da hat ein Forschungsteam aus der Schweiz einen Meilenstein vermeldet auf dem Weg zur Therapie der Querschnittlähmung. 3 Männer, die an den Beinen komplett gelähmt waren, konnten wieder Schritte gehen. Möglich gemacht hat das ein Elektrostimulator, der ins Rückenmark implantiert wurde. Er wurde von einem Tablet ausgesteuert. Jetzt stellt das Team eine Erweiterung des Verfahrens vor im Fachmagazin Nature. Ein Patient kontrolliert seine Bewegungen dabei nicht mit einem technischen Gerät, sondern durch die eigene Gehirnaktivität. Anneke Meyer berichtet.
Es war ein Fahrradunfall, der Gertjan Oskams Leben im Jahr 2011 von Grund auf veränderte.
Ich war damals in China und ich dachte, wenn ich erst mal wieder zu Hause bin, bekommen die das schon wieder hin. Aber leider war das nicht so.
Sie können mit der Fingerspitze Ihre Nase berühren, das ist gut, sagte ihm der Arzt damals. Erwarten Sie keine Verbesserungen. Querschnittlähmung ist nicht heilbar. Gertjan Oskam will das nicht akzeptieren. 12 Jahre hat er versucht, wieder auf die Beine zu kommen. Heute kann er sie tatsächlich wieder bewegen. Die lähmende Verletzung im Rückenmark ist technisch überbrückt worden, erklärt Grégoire Courtine, Neurowissenschaftler an der EPFL in Lausanne und einer der Leiter der Studie, an der Gertjan teilgenommen hat.
Wir haben es geschafft, mit Hilfe einer digitalen Überbrückung die Kommunikation zwischen dem Gehirn und einem Teil des Rückenmarks wiederherzustellen. Gertjans Gedanken werden in eine Stimulation des Rückenmarks übersetzt, sodass er die Beine wieder bewegen kann.
Dauerhaft im Schädel implantierte drahtlose Oberflächenelektroden greifen die Aktivität des Motorkortex ab. Über eine Art Headset werden die Signale an einen Computer gefunkt, der sie interpretiert und an ein zweites chronisches Implantat sendet. Einen Rückenmarkstimulator, der gezielt bestimmte Motorneuronen aktiviert. Gertjan Oskam kann so eigenständig stehen und kurze Strecken gehen. Schritte, die nicht nur den Querschnittgelähmten bewegen, sondern auch die Forschenden, die die Technik entwickelt haben. Wir hatten schon lange den Plan, diese Technik bei Menschen einzusetzen. Mir kam das am Anfang ziemlich wie Science Fiction vor, aber jetzt ist es Realität geworden. Jocelyn Block ist die Neurochirurgin des Forschungsteams aus Lausanne. Seit 11 Jahren arbeitet sie gemeinsam mit Grégoire Courtine an möglichen Therapien für Querschnittlähmung. Erst letztes Jahr zeigten sie in einer Studie, dass auch durch Rückenmarkstimulation alleine alltagstaugliche Bewegungen wiederhergestellt werden können. 3 komplett Querschnittgelähmte konnten mit der Stimulation stehen, einige Schritte gehen oder Radfahren. Gertjan Oskam war einer der Teilnehmer dieser früheren Studie. Stehen und gehen konnte er also eigentlich auch schon ohne Hirnimplantat.
Man könnte jetzt erstmal denken, wo ist denn da der Unterschied? Aber tatsächlich gibt es einen radikalen Unterschied darin, wie die Bewegung ausgelöst wird.
Ohne direkte Verbindung zwischen Hirn und Rückenmark, das erklärt Grégoire Courtine, mussten die Probanden zum Beispiel einen Knopf drücken, um ein vorprogrammiertes Schrittmuster abzuspulen. Gertjan Oskam beschreibt den Unterschied so.
Vorher hat die Stimulation mich kontrolliert. Jetzt kontrolliere ich die Stimulation durch meine Gedanken.
Seit einem Jahr benutzt Gertjan Oskam seine Gehirn-Rückenmark-Verbindung auch zu Hause. Er läuft damit keinen Marathon. Mehr als 200 Meter sind auch an guten Tagen nicht drin. Für richtige Wege braucht er weiter den Rollstuhl. Aber es hilft bei den kleinen Dingen des Alltags und für ein neues Lebensgefühl. Ähnlich wie andere Patienten aus früheren Studien hat sich seine Beweglichkeit auch dann verbessert, wenn die Stimulation ausgeschaltet ist. Ein Hinweis darauf, dass die verbliebene Verbindung zwischen Hirn und Rückenmark gestärkt worden ist. Erfolge, die zurückhaltend interpretiert werden müssen, betont Norbert Weidner.
Als Arzt und Behandler kann man sich natürlich eines gewissen Unwohlseins nicht ganz entziehen.
Der Professor für Neurologie und ärztlicher Direktor der Klinik für Paraplegiologie an der Uniklinik Heidelberg erlebt oft, dass Betroffene aufgrund von Forschungsberichten Hoffnungen schöpfen, die letztlich enttäuscht werden müssen. Eine wissenschaftliche Demonstration der Machbarkeit garantiert keine Behandlung, die vielen hilft.
Wichtig wäre es eben, neben diesem Proof of Principle an einem Patienten schon zu wissen, gibt es eine Handvoll oder zwei Hände voll Patienten, wo wir konstant Effekte sehen, die gut nachvollziehbar sind und nicht nur in einem sehr besonderen Patienten, der hier entsprechend behandelt wurde.
Das Team um Gregor Cortin und Jocelyn Block arbeitet daran. Eine klinische Studie, die zur Zulassung des Rückenmarkstimulators führen könnte, soll in etwa einem Jahr anlaufen. Auch die Entwicklung einer serienreifen Gehirn-Rückenmarkverbindung für die klinische Anwendung wollen sie vorantreiben.
Das wird noch lange dauern, sicher einige Jahre. Aber wenn es soweit ist, streben wir auch da eine Zulassungsstudie an. Denn unser Ziel ist es, die Technologie den Patienten verfügbar zu machen, die sie brauchen.
Große Ziele. Um sie zu erreichen, ist es noch ein weiter Weg, der auch in einer Sackgasse enden könnte. Garantie auf Erfolg gibt es in der Wissenschaft nicht.
Anneke Meyer über ein Neuroimplantat, das gelähmten Menschen neue Bewegungsfreiheit ermöglicht. Engpässe bei Medikamenten betreffen nicht nur Fiebersäfte für Kinder. Auch Antibiotika oder bestimmte Krebsmedikamente sind für eine bestimmte Zeit lang einfach nicht lieferbar. Bundesgesundheitsminister Lauterbach, der möchte diese Missstände angehen und dafür hat er einen Gesetzentwurf vorgelegt, der gestern in erster Lesung im Bundestag diskutiert wurde. Heute nun haben sich Fachleute aus der Wissenschaft geäußert auf einer Pressekonferenz des Deutschen Science Media Center. Zugehört hat meine Kollegin Dagmar Röhrlich. Dagmar, fassen wir doch kurz zusammen. Wie kommt es denn überhaupt zu solchen Engpässen bei Medikamenten?
Wenn wir jetzt erstmal auf der technischen Ebene bleiben, da gibt es auch schon viele Sachen, die passieren können. Berühmtesten Explosionen in der chinesischen Anlage zur Wirkstoffproduktion 2017. Dadurch war die Hälfte der Weltmarktkapazität für die Produktion von zwei Antibiotika zerstört. Da ging natürlich dann kaum noch was. Engpässe können auch entstehen, wenn Rohstoffe den Qualitätskriterien entsprechen oder wenn sie gar nicht geliefert werden können. Oder Hilfsstoffe, also einfache Chemikalien, wenn die nicht da sind, kann dann halt das Produkt nicht produziert werden. Und das war beispielsweise bei dem Krebsmedikament Tamoxifen ein wichtiger Grund, warum es einfach nicht lieferbar war.
Aber abgesehen von dieser technischen Ebene, welche Faktoren spielen denn da noch eine Rolle?
Also es geht ja meistens um Medikamente, bei denen der Patentschutz abgelaufen ist. Die Preise sinken, man will gegensteuern, unter anderem, indem man die Wirkstoffproduktion dann nach Asien verlagert. Gleichzeitig findet dann auch eine Konzentration statt, sprich es gibt nur noch wenige Produzenten, die das Ganze herstellen und das kann dann im Endeffekt gravierende Folgen haben. Etwa wenn der Preis zu sehr sinkt, das ist vor ein paar Jahren passiert bei einem Krebsmedikament, da war der Literpreis dann unter dem einer Tasse Cappuccino. Und da haben ganz viele Hersteller gesagt, dafür produzieren wir nicht mehr. Und dieser starke Kostendruck, der ist halt unter anderem auch hausgemacht, auch in Deutschland, einfach indem die Ausgaben der Krankenkassen für solche Generika über Festbeträge und Rabattverträge festgelegt sind, eingeführt worden sind. Und das kann halt dazu führen, dass die Generika-Produzenten sagen, nein.
Und wie will Bundesgesundheitsminister Lauterbach denn hier nun gegensteuern?
Also unter anderem durch Importe, die man aus anderen Ländern hat. Das ist natürlich schwierig. Beispielsweise, wenn ein Antibiotikasaft aus Rumänien kommt, dann steht natürlich alles auf Rumänisch da drauf. Und dann haben die Apotheker sehr viel Arbeit, das Ganze in Deutsch überzubringen, damit die Leute damit umgehen können. Außerdem möchte man die Produktion zurück in die EU und vor allen Dingen bei den Antibiotika. Deshalb sollen die Krankenkassen den Firmen, die noch in der EU produzieren, Zuschläge zahlen können, beziehungsweise auch Zuschläge geben können, wenn die Wirkstoffproduktion in die EU zurückgeholt werden soll.
Also die Produktion zurückholen, das klingt ja nach einer vernünftigen Idee. Wie schnell lässt sich denn so etwas umsetzen überhaupt?
Also den Zuschlag soll es natürlich geben, wenn hier produziert wird. Ja, zurückholen ist ein schwieriger Weg, denn hinter diesem Wirkstoff, der jetzt in irgendeine Pille verpackt wird, da steckt natürlich sehr viel mehr drin. Viele Zwischen- und Vorprodukte. Wenn man das Ganze jetzt mal nochmal bei einem Schmerzmittel durchspielt, da hat jetzt Frankreich gesagt, wir werden jetzt Paracetamol wieder hier herstellen lassen, aber das betrifft nur den letzten Schritt, eine sehr einfache Synthese. Was davor stattfindet, die ganzen komplizierten Schritte, die laufen weiterhin in China. Es ist also eigentlich nicht viel gewonnen.
Welchen Rat geben denn die Fachleute, wie mit diesem Problem umgegangen werden sollte?
Sie fordern unter anderem, dass man einen Stresstest macht, also die Lieferkette sich genau anschaut. Und zwar von den Hilfsstoffen bis hin zur Verpackung und die einzelnen Produktionsschritte, damit man sieht, wo sind die Engpässe wirklich. Und das Ganze mit Daten unterfüttert, dass man viel mehr Daten reinnimmt, als man heute hat. Es braucht auch Strategien. Was kann national passieren? Was transnational? Es müssen auch Standortstrategien entwickelt werden. Derzeit ist es so, dass wir bei Biopharmazeutika und ja den Generika der Biopharmazeutika, also den Biosimilars, noch gut aufgestellt sind. Aber da gibt es auch schon Tendenzen, dass die ins Ausland abwandern, dass also das passiert, was vor 30 Jahren bei den normalen, in Anführungsstrichen, Produzenten passiert ist.
Vielen Dank, Dagmar Röhrlich. Rungholt gilt als das Atlantis der Nordsee, eine sagenumwobene, reiche Stadt. Doch die Menschen dort waren offenbar nicht besonders fromm und um ihr blasphemisches Verhalten zu strafen, ließ Gott die Stadt untergehen durch eine gewaltige Sturmflut. Soweit die Legende von Rungholt. Aber solch eine Siedlung hat tatsächlich existiert, bis zu einer gewaltigen Sturmflut im Jahr 1362. Wie dieses historische Rungholt ausgesehen hat, das ist seit rund 100 Jahren Gegenstand der Forschung. Ein deutscher Forschungsverbund hat nun ein zentrales Bauwerk des mittelalterlichen Ortes gefunden, im Wattenmeer von Nordfriesland, ungefähr 20 Kilometer westlich von Husum. Zu diesem Verbund gehört Dr. Ruth Plankenfeld vom Zentrum für baltische und skandinavische Archäologie in Schleswig. Von ihr wollte ich vor der Sendung wissen, um welches prominente Gebäude handelt es sich denn da, das sie mitentdeckt hat.
Wir haben tatsächlich den Kirchenstandort des Bereichs, den wir mit Rungholt umfassen, gefunden. Also wir sind unterwegs mit Geophysik und können halt sichtbar machen, was unterm Schlick sozusagen verborgen liegt, da wo mal Warften, also künstliche Wohnhügel gestanden haben. Und neben dem wirklich sehr erfolgreichen Anwenden dieser Methoden haben wir jetzt tatsächlich einen solchen Wohnhügel ausmachen können, wo wir ganz eindeutig die Reste einer dort ehemals stehenden Kirche ausgemacht haben. Das ist sehr deutlich zu sehen im Bild. Man sieht also einen halbrunden Teil, die Apsis, und gegenüber das Eckige, also wo wahrscheinlich der Turm damals gestanden hat.
Warum ist denn der Standort dieser Kirche von Rungholt so wichtig?
Sie haben ja in der Anmoderation schon auf die Legende von Rungholt hingewiesen, dass den Mythos natürlich auch dieses Gotteslästerliche ausmacht. Das ist das eine, das ist dieses mythisch Überzeichnete, weshalb Rungholt halt auch so eine Prominenz genießt. Für uns aber ist halt natürlich die Frage, wie können wir uns das vorstellen? Was für eine Ausmaße hatte diese Kirche? Also wir betiteln ja das Arbeitsgebiet, wo wir sind, dabei Hallig-Südfall, als Rungholt-Gebiet, wobei wir das eigentlich mehr so benutzen als Gesamtüberschrift für diese untergegangene Kulturlandschaft, weil ob es nun wirklich das Rungholt ist, was auf alten Karten verzeichnet ist, das ist natürlich fraglich. Aber die Kirche, die wir jetzt gefunden haben, ist groß. Die ist über 40 Meter lang, 15 Meter breit, und das sind Ausmaße, die sich ganz eindeutig in die Reihe der großen Kirchen aus dieser Zeit in Nordfriesland einreihen. Und damit haben wir hier ein Kirchspiel zu fassen, also nicht nur einen kleinen Nebenort, wo man ein kleines sakrales Gebäude hatte, sondern dies ist wirklich ein zentraler Ort mit einer zentralen Kirche, die für eine ganze größere Gemeinde halt sozusagen der Mittelpunkt war.
Und Sie haben es ja schon gesagt, Sie haben eben nicht nur den Standort der Kirche entdeckt. Insgesamt haben Sie ja eine Fläche von 10 Quadratkilometern untersucht. Welches Bild ergibt sich denn nun für diese Siedlung? Also Sie sagen ja, es war keine Stadt, es war eine Art Kulturlandschaft. Aber wie kann ich mir das genau vorstellen?
Das ganze Gebiet, wo wir unterwegs sind, wir haben wirklich über 50 Warften inzwischen abbilden können. Sie haben gesagt, 10 Quadratkilometer Größe, das haben wir natürlich jetzt nicht in einer Woche gemacht, da stecken viele Jahre Arbeit drin. Aber je mehr wir da unterwegs sind, desto mehr zeichnet sich dieses Bild, dass das wirklich ein riesiges Gebiet war, was besiedelt war, wo man diese künstlichen Wohnhügel aufgeschüttet hat. Wir wissen ja auch, dort gab es einen Handelsplatz. Wir haben eine Stelle, wo ein Priel täglich Befunde und Funde auf- und wieder abdeckt. Und da haben wir inzwischen neben natürlich sehr, sehr viel Keramik, also einheimischer Keramik, importierter Keramik, mithilfe von Metalldetektoren auch schöne Sachen finden können. Und es zeichnet sich hier das Bild, dass an dieser Stelle eben wahrscheinlich wirklich auch reichere Menschen gesessen haben, aber auch ärmere oder normale Menschen sozusagen mussten ja dort auch gelebt haben, mussten sich darum kümmern, dass man versorgt war. Und wir gewinnen ein immer besseres Bild über die Größe, über den Aufbau, auch über die Organisation und freuen uns einfach, dass die Methode hier auch so gut greift.
Können Sie denn etwas darüber aussagen, wie die Menschen damals gelebt haben, also wie ihr Alltag aussah?
Naja, anhand dieser neuen Forschung kann man das natürlich nicht. Da müssen auch Historiker ran, da muss man sich umgucken, wie sah das im Mittelalter überhaupt aus. Was wir natürlich sagen können, einfach auch durch die Dimension, es muss schon attraktiv gewesen sein, dort zu siedeln. Das ist ja immer das, was ein bisschen verkannt wird, weil man immer denkt, Mensch, das ist so ein sperriges Gelände und es ist nun auch nicht das Mittelmeer. Also man stellt sich das immer sehr kalt und unwirklich vor und dann kam auch noch dauernd eine Sturmflut und es war alles so mühselig. Aber man kann wohl sagen, zumindest vor der großen Sturmflut 1362 hatte man es anscheinend wirklich geschafft, sich mit dem Raum zu arrangieren, dass man ihn künstlich tiefer gelegt hat durch Abgraben und das sehr fatale Folgen hatte, wusste man ja anscheinend nicht. Aber wir können uns das schon so vorstellen, dass der Mensch damals sich sehr, sehr gut auf seine Umwelt eingestellt hat und dort auch vielleicht kein überreiches, aber zumindest ein gutes Leben geführt hat. Also er hat Ackerbau und Viehzucht betrieben. Wie gesagt, war Rungholt ja auch Handelsstätte. Das heißt, dort gab es einen gewissen Reichtum. Dort kamen Menschen an, haben Handelsgüter gebracht. Dort wurden Handelsgüter wieder verschifft. Und man kann sich das Leben da bestimmt in den damaligen Zeiten doch sehr, sehr lebhaft vorstellen und sehr bunt vorstellen.
Das fand dann ein Ende im Jahr 1362 durch diese gewaltige Sturmflut, die ja ganz weitreichende Folgen gehabt hat. Also gut 100.000 Hektar an Land sind damals verloren gegangen und die ganze Küstenlinie hat sich verändert. Sehen Sie denn die Spuren noch von dieser Katastrophe?
Ja, wir müssen natürlich erstmal auch gucken, was sehen wir überhaupt in den Bildern, die wir erzeugen mit der Geomagnetik. Wir haben zum Teil wirklich nur noch die Abdrücke von Warften, die sich durch die Auflast so eingedrückt haben, dass man das jetzt noch sehen kann. Das heißt, wir sehen also wirklich, dass unheimlich viel abrasiert wurde damals, dass es wirklich weggespült wurde. Und dann müssen wir aber auch eben versuchen, diese Landschaft in der zeitlichen Tiefe zu verstehen. Sie sagten es ja 1362, die große Sturmflut im Januar. Aber es gab ja auch noch eine zweite im Bereich 1634, wo dann die Insel Strand zerbrochen ist. Und das ist die kommende Aufgabe auch für uns, da die zeitliche Tiefe reinzubringen, eben zum Beispiel mit den Kollegen Hanna Hadler, die dort Bohrungen machen, dass man eben genau guckt, wie ist überhaupt diese Kulturlandschaft aufgebaut, wie hat sich das natürliche Umfeld geformt. Und wir sehen auch neben den damals untergegangenen Sachen und Befunden, dass auch heute die Natur an diesen Sachen, die wir jetzt noch sichtbar machen können, nagt. Also wir können wirklich auch zeigen, dass immer noch Priele dort Sachen abrauschen lassen. Wir können an den Warften zeigen, dass es Erosionskanten gibt. Also wir können auch zeigen, dass auch heute diese Dinge noch definitiv gefährdet sind.
Sagt Ruth Blankenfeld vom ZBSA in Schleswig. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Magdalena Schmude.
Ein neuer Impfstoff schützt breiter gegen bakterielle Meningitis-Erreger, die unter anderem Hirnhautentzündungen verursachen. In einer Phase-3-Studie in Gambia und Mali konnte der Impfstoff eine stärkere Immunantwort gegen die Meningokokkenstämme A, C, W und Y auslösen als der aktuell zugelassene Impfstoff. Darüber hinaus schützt das neue Vakzin auch gegen den Meningokokkenstamm X, der sich in Afrika stark verbreitet und bisher nicht abgedeckt war. Das berichtet ein internationales Forschungsteam im New England Journal of Medicine. Für die Studie wurden 1.800 Kinder und junge Erwachsene geimpft. Jedes Jahr sterben weltweit etwa 250.000 Menschen an den Folgen einer Hirnhautentzündung. Etwa 60% der Todesfälle kommen in Afrika vor. Da der neue Impfstoff außerdem kostengünstiger hergestellt werden kann, könnte er helfen, deutlich mehr Menschen mit einer Impfung zu schützen.
Südkoreas Weltraumrakete Nuri hat 8 Satelliten ins All gebracht.
Die dreistufige Trägerrakete hob heute Vormittag vom Naro-Weltraumzentrum im Süden des Landes ab. An Bord waren 8 Satelliten, die planmäßig in ihrer Umlaufbahn abgesetzt wurden. Es war der 3. erfolgreiche Start einer Nuri-Rakete. Ursprünglich war er für Mittwoch geplant gewesen, musste aber kurz vor der Zündung wegen Computerproblemen um einen Tag verschoben werden.
Dänische Maler behandelten ihre Leinwände mit einer Lösung, die Hefe- und Getreideproteine enthielt.
Die verwendete Mischung war ein Nebenprodukt des Bierbrauens und diente vermutlich als eine Art Grundierung, wie Wissenschaftler aus Kopenhagen im Fachmagazin Science Advances berichten. Sie hatten mithilfe von Massenspektrometrie Proteine von Bäckerhefe, Gerste, Buchweizen, Roggen und Weizen auf Leinwandschnipseln von 7 Bildern aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nachgewiesen. Diese Epoche wird auch als goldenes Zeitalter Dänemarks bezeichnet. Die Leinwandschnipsel waren bei Restaurationsarbeiten in den 1960er Jahren vom Rand der Bilder abgeschnitten worden. Zuvor gab es schon schriftliche Hinweise, die auf die Behandlung der Leinwände mit Material aus Brauereien hingewiesen hatten. Ein konkreter Nachweis fehlte aber.
China hat die USA im Nature Index 2022 überholt.
Der Index gibt an, woher die Autoren und Autorinnen von Forschungsartikeln kommen, die in diesem Jahr in 82 hochrangigen Wissenschaftsjournalen veröffentlicht worden waren. In 4 von 5 möglichen Gebieten, darunter Physik, Chemie und Umweltwissenschaften, hatten Forschende aus China demnach den größten Einfluss. Nur in den Lebenswissenschaften waren weiterhin Forscherinnen und Forscher aus den USA führend. Auch eine Auswertung aus Japan sieht China vor den USA. Bei der absoluten Anzahl der Veröffentlichungen lagen chinesische Institute demnach zwischen 2018 und 2020 vor US-amerikanischen Einrichtungen. Ein Grund für die Zunahme an Bedeutung könnte die Corona-Pandemie sein. Denn in dieser Zeit verwiesen besonders viele Artikel in Fachzeitschriften auf Arbeiten, die Genomdaten des Coronavirus enthielten und aus China kamen.
Stachelmäuse teilen eine anatomische Besonderheit mit Gürteltieren.
Die Mäuse tragen unter der Haut an ihrem Schwanz eine Schicht von Hautknochenplatten, wie Forschende im Fachmagazin Science Advances berichten. Diese sogenannten Osteoderme bedecken bei Gürteltieren den gesamten Körper.
Sternzeit, 25. Mai. Kosmologie in Bielefeld. An der Universität Bielefeld beschäftigt sich eine sehr aktive Gruppe mit der Erforschung des Universums als Ganzem. Es geht darum, wie nach dem Urknall Elementarteilchen entstanden sind, wie sich die großen Strukturen, etwa Galaxienhaufen, gebildet haben und warum es überhaupt Materie im Kosmos gibt. Das Bielefelder Team ist an LOFAR beteiligt, einem europaweiten Netz von einfach konstruierten Empfangsstationen für kosmische Radiowellen. Alle LOFAR-Anlagen zusammen ergeben ein riesiges Teleskop, mit dem sich unter anderem die Frühphase des Kosmos beobachten lässt. Jedes Jahr im Frühsommer findet der renommierte Internationale Kosmologietag statt, kommende Woche zum 17. Mal. Es gibt Vorträge zum aktuellen Forschungsstand bei Urknall, Elemententstehung und Ausdehnung des Universums. Zudem stellen viele junge Menschen, die gerade ihren Doktor gemacht haben, ihre Forschungsfelder vor. Dieses Jahr geht es vor allem um die Frage, wie schnell sich das Universum ausdehnt. Die Hubble-Konstante, die dieses Tempo angibt, lässt sich auf 2 ganz unterschiedliche Weisen bestimmen. Doch beide Werte widersprechen sich. Vielleicht liefern die Diskussionen in Bielefeld Hinweise, was am kosmologischen Modell nicht stimmt. Oder ob doch, was inzwischen aber sehr unwahrscheinlich ist, nur ein Messfehler vorliegt. Um mit einem uralten Witz über die Stadt am Teutoburger Wald aufzuräumen: Ob es den Urknall oder die dunkle Materie wirklich gibt, ist unklar. Bielefeld und die Kosmologie aber existieren garantiert.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören.
Hörtipp:
Klimawandel,
Pandemie, Erinnerungsprozesse,
Symbiose, mikrobielle Gemeinschaften,
Relativitätstheorie,
Wissenschaftler. Sie erklären uns, wie die Welt funktioniert. Aber was sind das eigentlich für Menschen?
Ich bin ja Norddeutsche und in Norddeutschland ist Gegenwind Energie.
Und wie sind Sie in der Wissenschaft gelandet?
Also diese Professorenlaufbahn, das ist schon eine lange Kiste.
In unserem neuen Podcast People of Science finden wir das heraus. Psychologieprofessor Berthold Meyer,
das bin ich,
trifft Top-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und spricht mit ihnen über ihren Karriereweg, über aktuelle Debatten und über ihre Leidenschaft, die Wissenschaft.
Wissenschaft ist der beste Job der Welt.
People of Science. Wer macht Wissenschaft? Überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich in der DLF-Audiothek.